Herzlich willkommen auf dem Sofa, das heißt bei Soziales, Familie und Arbeit von Radio Darmstadt. Am Mikrofon begrüßt Sie Alexander Pollack. Sie hören Radio Darmstadt auf der Frequenz 103,4 MHz oder im Livestream über radiodarmstadt-einwort.de. Heute ist bei Sofa die zweite Sendung unserer Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Und ich habe hier zwei Gäste bei mir im Studio von der Gemeinschaft Al-Anon. Bei der Gemeinschaft Al-Anon ist es üblich, dass sich die Menschen nicht persönlich vorstellen, sondern anonym bleiben. Und so wird es hier auch sein, aber ich frage natürlich, warum ist das so? Das hat ja einen Grund, dass Sie so arbeiten möchten und so sein möchten.
Ja, hallo. Ich gehe hier in Darmstadt zur Al-Anon-Gruppe und natürlich, wenn wir in der Gruppe großen Wert auf Anonymität legen, möchte ich das auch hier, wenn wir uns vorstellen, klarstellen, dass wir eben halt nur das preisgeben müssen in der Gruppe, was wir möchten. Und es werden auch keine Fragen gestellt über Herkunft, über die persönliche Situation. Und wir führen ja auch keine Mitgliedslisten. Es darf jeder, der einen Angehörigen, der Alkoholismus hat, kommen und ja, und an den Meetings teilnehmen. Es sind keine Anmeldungen erforderlich.
Ja, und das schafft ja auch eine gewisse Gleichheit, haben Sie mir im Vorgespräch gesagt. Also da ist da nicht, da ist der Professor oder da ist der Müllwerker oder da ist die Verkäuferin, sondern dass wir sind alle Menschen mit unseren Problemen.
Genau, das war also eine Erfahrung, die ich machen durfte, dass ich eben halt gemerkt habe, dass ich selber auch Hürden aufbaue, um die Erfahrung der Freunde für mich anzunehmen. Und ja, ich war selber erstaunt, wie das wirkt, dass man eben halt einfach nur die Erfahrung der Person wahrnimmt.
Ja, was heißt denn jetzt Al-Anon? Also ich wusste es vorher nämlich auch nicht, bevor Sie mir das erklärt haben. Vielleicht mal, was heißt es? Wie ist die Geschichte dieser Gemeinschaft?
Ja, Al-Anon heißt Al-Anon-Familiengruppen. Und der Name war auf Englisch abgeleitet von Alcoholics Anonymous. Und ja, und bevor wir jetzt auch zu der Geschichte der Gemeinschaft gehen, möchte ich die Präambel zu den 12 Schritten vorlesen. Die Al-Anon-Familiengruppen sind eine Gemeinschaft von Verwandten und Freunden von Alkoholikern, die ihre Erfahrung, Kraft und Hoffnung miteinander teilen, um ihre gemeinsamen Probleme zu lösen. Wir glauben, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass eine veränderte Einstellung die Genesung fördern kann. Al-Anon ist nicht gebunden an irgendeine Sekte, Konfession, politische Gruppierung, Organisation oder irgendwelche Institutionen. Al-Anon geht auf keinen Meinungsstreit ein. Bei Anliegen außerhalb der Al-Anon-Gemeinschaft wird kein Standpunkt befürwortet oder abgelehnt. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge. Al-Anon erhält sich selbst durch die eigenen, freiwilligen Zuwendungen. Al-Anon hat nur ein Anliegen, den Familien von Alkoholikern zu helfen. Dies geschieht dadurch, dass wir selbst die 12 Schritte praktizieren, dadurch, dass uns Angehörige von Alkoholikern willkommen sind und wir sie trösten, und dadurch, dass wir dem Alkoholiker Verständnis entgegenbringen und ihn ermutigen.
Ja, Sie haben ja da auch jetzt so ein bisschen die 12 Schritte, das sind wahrscheinlich dieselben 12 Schritte, die die anonymen Alkoholiker in ihrem Programm oder verwenden, sage ich mal in Anführungsstrichen. Ja gut, vielleicht jetzt ein bisschen zur Geschichte. Entstand Al-Anon aus den anonymen Alkoholikern oder in Zusammenhang damit?
Ja, da gibt's einen Zusammenhang. Erstmal auch schönen guten Tag von mir, von meiner Seite. Ja, es gibt tatsächlich denn die Beziehung zu den anonymen Alkoholikern, die sich ja, ich glaube, das war schon in den 30er Jahren in Amerika gegründet haben. Die Geschichte geht zurück auf Bill und Bob. Das sind zwei alkoholkranke Männer, die sich in Amerika zusammengetan haben. Der eine war Arzt, der andere weiß ich es gar nicht mehr genau. Aber die sind nicht losgekommen von ihrem Alkoholismus und haben sich zusammengetan und haben das zusammen geschafft und haben dann letztendlich auch diese 12 Schritte, mit denen auch Al-Anon arbeitet, aufgestellt. 12 Schritte und 12 Traditionen gibt es auch noch. Die Al-Anon-Gruppen haben sich dann gegründet, weil die Ehefrauen der Männer gemerkt haben, oh, die beiden, die haben irgendwas, das wollen wir auch. Ja. Das war auch eine gewisse Spiritualität, auch eine gewisse Religiosität hat damals eine Rolle gespielt. Und so haben sich 1951 in den USA aus den anonymen Alkoholikern die Al-Anon-Gruppen hervorgetan. Und jetzt gibt es in Deutschland auch schon seit über 50 Jahren. Die Al-Anon-Gruppen gibt es auch weltweit. Das sind weit über 500 Gruppen, glaube ich, also in 500 Ländern der Welt gibt es viele tausend Gruppen.
Aber es ist jetzt nicht so, dass das nur Ehepartner sind, sondern es können wahrscheinlich auch Kinder oder Eltern oder...
Ja. Also, ja,
also es begann mit den Ehefrauen, das ist
genau,
okay.
Genau, begann mit den Ehefrauen. Aber, und mittlerweile kommen natürlich auch Freunde von Alkoholikern, Arbeitskollegen, ja, Kinder natürlich. Wobei es für Kinder gibt es auch nochmal die Al-Atin-Gruppen, das ist für Teenager, ja, die gibt es auch in Darmstadt leider nicht. Es gab mal einen Versuch, eine Gruppe aufzubauen, aber das ist sehr schwierig mit den jungen Kindern, weil da die Loyalität natürlich eine Rolle spielt, ja, und es ganz schwierig ist für die Kinder, dahin zu gehen und letztendlich da alles preiszugeben, ja. Ja, und so stehen die Gruppen offen für alle Menschen, die ein Problem mit jemand haben, der trinkt.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt im Rahmen unserer Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar. Spreche ich heute mit Gästen von der Gemeinschaft Al-Anon und jetzt hören wir mal einen Erfahrungsbericht.
Ja, danke. Ja, wir hatten ja im Vorfeld besprochen und da stand die Frage im Raum, warum ich zu Al-Anon kam. Ja, und die Antwort ist, ich kam zu Al-Anon, weil der Mann, in den ich mich verliebt hatte, der mich so beeindruckt hatte durch seinen Humor und beruflichen Erfolg und den ich sehr bewundert habe, ja, nach 5 Jahren Ehe an jedem Tag alkoholisiert war. Und zu dem Zeitpunkt war er, damals hätte ich gesagt, waren wir, ja, war ja schon im zweiten Jahr der Arbeitslosigkeit und es war nur Hoffnungslosigkeit in unserem Haus, ja. Wir haben gestritten, Beleidigungen, Eifersucht und vor allem Tränen, ja, war alles, was geblieben war. Und in dieser Selbsthilfegruppe traf ich dann zum ersten Mal Menschen, die genau verstanden haben, was ich durchgemacht hatte. Und sie strahlten Zuversicht aus, sie strahlten Freude aus und sie zeigten mir, dass ja auch ich es mir gut gehen lassen kann, auch wenn mein Mann trinkt. Und das Wichtigste, was ich aus diesem ersten Treffen und aus diesen ersten Wochen mitgenommen habe, war, dass ich nicht Schuld an seinem Trinken hatte. Es lag nicht daran, dass ich nicht das Richtige tat. Ich erfuhr dort zum ersten Mal, dass Alkoholismus eine Krankheit ist, die ich nicht verursache, die ich nicht kontrollieren kann und die ich auch nicht heilen kann. Bis dahin hatte ich nämlich die ganzen Ausreden immer mitgetragen, Ja, es wurden Probleme aufgezählt, die eben halt die Ursache sein sollten für dieses unkontrollierte Trinken. Aber in der Gruppe habe ich so nach und nach durch Zuhören festgestellt, dass sich das eigentlich andersrum verhält. Also es ist nicht so, dass er trinkt, weil er Probleme hat, sondern er hat Probleme, weil er trinkt. Und dass ich auf keinen Fall jetzt die Ursache dafür sein würde. Also es lag nicht an den Umständen, ja. Und das war für mich eben halt die erste Begegnung mit den 12 Schritten, mit dem ersten Schritt, der da heißt, wir haben zugegeben, dass wir Alkohol gegenüber machtlos sind und unser Leben nicht mehr meistern konnten. Im zweiten Teil von diesem Schritt werde ich ja aufgefordert, was für mich zu tun, auf meine eigenen Bedürfnisse und auf mein Leben zu achten. Und eben halt aufzuhören, gegen den Alkohol zu kämpfen.
Ich wollte mal eine Zwischenfrage stellen. Das ist zwar einleuchtend, also jemand kommt nicht zum Trinken einfach, er wird nicht dazu gezwungen, sage ich mal, durch Umstände, andere Leute oder so, aber können nicht auch persönliche Lebenssituationen zumindest begünstigen, dass Menschen in eine Sucht geraten? Also wenn sie jetzt irgendwie arbeitslos werden oder wenn sie Probleme haben, da ist ja zumindest, ich möchte mal sagen, das kann ich sogar von mir ein bisschen sagen, kann so ein Alkohol auch bewirken, dass ich da ein bisschen runterkomme oder davon wegkomme oder ein, also dass du sagst, die Umstände haben gar nichts mit dem Trinken zu tun. Das heißt, es ist so wie bei einer Virusinfektion, du wirst krank und dann trinkst du.
Ob sich das jetzt mit einer Viruserkrankung vergleichen lässt, weiß ich nicht. Der Punkt ist, ja, wenn ich Probleme habe und trinke, ist das ja keine Lösung, nicht? Also ja, das ist eine Reaktion vielleicht, aber die Verantwortung für meine Reaktionen habe ich ja nach wie vor selber und das gilt für mich als, in meinem Fall als Frau eines Alkoholikers gilt das genauso. Ja, also meine Reaktionen auf die Situation sind meine Sache. Und ich kann ja dann auch nicht sagen, ach, ich habe geschrien, weil er getrunken hat. Ja.
Ich habe mal einen bekannten Psychiater und Suchttherapeuten im Vortrag gehört und er hat gemeint, Alkohol ist ein Lösungsmittel. Es löst Arbeitsverhältnisse, es löst Beziehungen, es löst, und dieser Satz oder Halbsatz sagt eigentlich alles.
Ja, aber Lösung, also ich denke, ja.
Also letzten Endes ist es ja so, ne? Es gibt bestimmt eine gewisse Veranlagung für Sucht. Ja, ob das Alkohol ist oder andere Suchtmittel, egal. Es gibt wohl eine gewisse Veranlagung, ja. Und es gibt nun mal Menschen, die setzen das dann ein als Lösungsmittel, ja. Und genau da fängt das Problem an, ja. Wenn man Alkohol oder andere Suchtmittel einsetzt, um Probleme zu lösen, ja. Das löst keine Probleme, sondern das macht neue Probleme. Das macht wieder Probleme und wieder und wieder und wieder.
Ja, ich habe dich jetzt unterbrochen.
Und dieser erste Schritt ist ja der erste Schritt, den auch die anonymen Alkoholiker für sich anwenden. Und den wende ich auch für mich an, weil ich erkannt habe, dass ich eben halt im Kampf gegen den Alkohol im Haus ja vollkommen den Sinn für ja, mein eigenes Leben und für ja, die Bedeutung meiner Reaktionen da verloren hatte, ja. Und also in der Gruppe wurde mir dann gesagt, dass ich ja, nichts ändern kann am Trinken meines Ehemanns. Ich bin ja machtlos. Und übrigens zu Ihrer Frage, sind es die Umstände, die da was bewirken? Ja, wenn das so wäre, kann man ja die Umstände ändern und dann hat man das Problem gelöst. Und das in der Praxis sieht man ja, dass es nicht so ist. Ja, also man kann manchmal sich nur wundern, warum ein Mensch ja, die Kontrolle über den Alkohol verliert. Ja, und ich durfte also auch erkennen, dass ich so verwirrt war und ja noch vieles in meinem Kopf ordnen musste, bevor ich überhaupt Entscheidungen treffen kann in Bezug auf, wie es jetzt nun weiterging. Und dann geschah bei uns ein Wunder, ja, nachdem ich 3 Monate in diese Gruppe gegangen war und mich damit befasst hatte. Ja, da machte mein Mann einen Entzug zu Hause und das war der Beginn von 3 Jahren Abstinenz. Und das war also ein großer Gewinn, ja, für uns alle. Und da habe ich erkannt, was für ein Signal, also ich mit meiner veränderten Einstellung auch an meinen Angehörigen sende.
Das heißt, Ihr Mann selber war jetzt nicht in der Gruppe oder so, sondern Sie haben ihn sozusagen durch Ihr Verhalten dazu motiviert, einen Entzug zu machen.
Ja, ich gehe davon aus, dass jeder Alkoholiker gerne Kontrolle wiedererlangt über sein Trinken. Ja. Also, das sind ja, ja. Also selbstverständlich ist, also wir sagen, wir sprechen ja auch von der Familienkrankheit, ja. Ist ja mein Verhalten, ist insofern entscheidend, als dass ich schon im Dienste der Krankheit stehe, wenn ich andauernd ja, nörgele, selber inkonsequent bin oder ja, mich entsprechend verhalte. Und ich habe gelernt, dass es eben halt nicht meine Verantwortung ist, wenn bestimmte Dinge da den Bach runtergehen, sondern das ist die Verantwortung des Trinkers. Es ist eine Verantwortung, die ich nicht übernehmen kann. Ich würde gerne alles korrigieren und alles reparieren. Aber da ich dem Alkohol gegenüber machtlos bin, ist das etwas, was nicht für mich möglich ist. Und der Versuch, da dran zu drehen, der ist schädlich. Ja.
Mhm. Wie ging es dann weiter?
Ja,
oder ist das jetzt der Schluss?
Leider, Sie hatten das schon gesagt, mein Mann hat leider nie eine Gruppe besucht. Er hat es immer wieder aus eigener Kraft versucht, die Krankheit ja, für sich in den Griff zu bekommen. Und viele Jahre später wurde er dann wieder rückfällig und trotz ja, Therapieangebote und stationäre Aufenthalte und so weiter konnte er trotzdem zum Ende nicht vom Alkohol loskommen und er starb an den Folgen, an den körperlichen Folgen seiner Alkoholsucht mit 61 Jahren.
Ja. Vielen Dank für diese persönlichen Erfahrungen, die Sie uns geschenkt haben. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt. Heute ein Gespräch mit Mitgliedern der Gemeinschaft Al-Anon. Und jetzt hören wir noch ein bisschen persönliche Erzählung.
Ja, ich möchte gern auch berichten, wie ich zu Al-Anon kam, was mich damals bewogen hat. Und vielleicht noch auf das Thema vorhin, Al-Anon kommt aus den Gruppen der anonymen Alkoholiker. Wir sind trotzdem eine eigenständige Gemeinschaft. Ja? Al-Anon ist da für die Angehörigen, Freunde und Bekannten von Alkoholikern. Ja, und ich kam damals zu Al-Anon, weil ich mit dem Alkoholkonsum meiner damaligen Frau nicht mehr zurechtkam. Ja, weil als wir uns kennenlernten, hatte sie gerade aufgehört zu trinken. Und viele Jahre ging das auch gut, ja. Wir haben dann geheiratet und später ist unsere Tochter geboren worden. Als unsere Tochter noch kein Jahr alt war, begann meine Frau aber wieder zu trinken. Ich machte mir damals erstmal so keine Sorgen, solange das für mich im Rahmen war, aber eine gute Freundin und damals trockene Alkoholikerin sagte zu mir, wenn sie nichts tut, musst du was tun. Uff, das war erstmal ein Schock, aber ich habe dann gedacht, okay, auf diese Erfahrung dieser Frau kann ich zurückgreifen, weil die weiß, was los ist, ja. Also ging ich zu Al-Anon und hörte und lernte auch viel über Alkoholismus, dass es eine Krankheit ist und dass man sie nicht heilen kann, dass ich auch nicht heilen kann und nichts dazu beitragen kann, groß, außer selbst was zu tun. Damals dachte ich noch, naja, bei uns ist das ja nicht so schlimm, das wird schon wieder, aber es wurde schlimmer. Dann wurde auch noch unsere Tochter krank und bekam eine Angststörung. Da habe ich erlebt, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist und dass ich selbst und alle davon betroffen sind, die mit dem Alkoholiker zu tun haben. Das war zunächst eine Ernüchterung. Aber ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, mich selbst und meine eigenen Einstellungen zu ändern, indem ich das Al-Anon-Programm anwandte. Ich war ab diesem Zeitpunkt nicht mehr bereit, die schwere Last des Alkoholismus mitzutragen. Ich begann mich auf mich selbst und auf meine eigene Genesung zu konzentrieren. Ich begann wieder, mich mit mir selbst zu beschäftigen, anstatt mit dem alkoholischen Verhalten meiner Ex-Frau. Es kam zur Trennung und Scheidung. Unsere Tochter war viele Jahre lang sehr krank. Durch meinen Auszug aus der gemeinsamen Wohnung bekam ich allmählich Abstand zu den Problemen, die der Alkoholismus bei uns bereitet hatte. Ich begann wieder Interesse für verloren gegangene Dinge zu entwickeln und habe wieder Leben in mir gespürt. Die regelmäßigen Besuche damals in den Meetings aller Non-Gruppen haben mich durch diese schwere Zeit getragen. Dabei hat mir der Abstand zu meiner Frau auch geholfen. Ich habe erfahren, dass ich meiner Frau nicht helfen konnte. Oder sie ändern kann. Aber ich kann mich selbst ändern. Dadurch bekam möglicherweise unsere Familienkonstellation Impulse, die nach Jahren die gesamte Situation verbessert haben. Das heißt nicht, dass ich nun ein besseres Leben habe. Aber ich habe eine andere Einstellung dazu. Letztlich wurde meine Frau sogar trocken und unsere Tochter wieder gesund.
Ja, interessant, das wollte ich jetzt nochmal betonen. Das heißt also, es ist so ein Prinzip von Al-Anon, dass der betroffene Angehörige wirklich sich auf sich konzentriert, auf seine Mitkrankheit und guckt, dass er davon loskommt und dass ihm auch klar ist, ich kann an meinem kranken Angehörigen nichts ändern. Weil das ist natürlich so im Alltag, denkt man immer, ja, als Ehefrau oder so muss man versuchen, den Kranken irgendwie zu beeinflussen, Druck auszuüben, mehr oder weniger, oder kein Druck oder, und also das Prinzip heißt wirklich, geht nicht. Ja. Du musst dein Leben finden und wenn es nötig ist, auch dich von dem Menschen trennen.
Das ist ja, wenn es nötig ist, ja. Das ist ja unsere Krankheit, ne? Die Angehörigenkrankheit, sagen wir manchmal, das Kümmern um andere, ja. Das aber auch gerade beim Alkoholismus, das Kontrollieren, das Hinterherspionieren, ja, das sich verrückt machen, ja, das ist ja diese Krankheit, ja. Und die können wir überwinden, indem wir uns mehr auf uns selbst konzentrieren wieder, ja. Weg von demjenigen, der mit der Sucht belastet ist, und auf uns selbst. Und dazu gibt's verschiedene Wege, ja. Also die meisten in unserer Gruppe, die trennen sich eben nicht von ihrem Angehörigen, ja, weil sie das nicht können oder wollen, ja. Das ist auch völlig in Ordnung, ja. Das ist nicht die einzige Lösung, ja.
Aber sie achten darauf, dass sie im Zusammenleben mit dem Menschen ihr Leben führen dürfen und sozusagen ihre Interessen auch ausleben dürfen und dass sie,
genau, ja.
Es ist dann quasi die Verantwortung des betroffenen Alkoholikers selber, irgendwann vielleicht zu sagen, ich will nicht mehr oder ich kann nicht mehr.
Das wäre ein möglicher Weg, ja.
Ja, es ist natürlich immer sehr schwierig zu erklären, wie das gemeint ist. Also eigene Interessen verfolgen, das klingt dann eben halt so wahnsinnig egoistisch. Ja, aber das ist es nicht. Also ich kann nur von mir berichten, dass ich, als ich zu Al-Anon kam, hatte ich vollkommen das Gefühl dafür verloren, was für mich wichtig ist. Ich hatte auch meine Werte nicht mehr im Blick. Ja, ich habe die ganzen Lügen, die der Alkoholiker mir erzählte, die habe ich nicht nur geglaubt, ich habe sie auch mitgetragen. Und also das, im Nachhinein frage ich mich, warum war ich nicht etwas aufmerksamer? Ja, ich war wirklich nicht klar im Kopf. Und wenn ich sage, ich muss was für mich tun, dann ist das auch dieser Aspekt, dass wir vor lauter Anpassung in dieser alkoholischen Familie, ja, fangen an zu lügen, fangen an zu verharmlosen, Dinge zu beschönigen, also wir schweigen, es wird nicht nur nach außen ein Bild festgehalten, sondern auch nach innen, ja, also in der Familie darf über bestimmte Dinge nicht mehr geredet werden und ja, wer das mitmacht, weiß, dass das krank macht.
Ja, Sie haben das jetzt schon zwei, dreimal betont, dass Alkoholismus eine Familienkrankheit ist, die alle Mitglieder mehr oder weniger betrifft und wo jede und jeder nur für sich dann rauskommen oder zumindest einen Standpunkt finden kann, um sein Leben zu führen. Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt, die Sendereihe Selbsthilfe auf dem Radar, heute mit Gästen von der Gemeinschaft Al-Anon. Es geht um Angehörige, Freunde, Bekannte, Partner von alkoholkranken Menschen, von Alkoholikern. Ja, wo ist denn jetzt die Grenze? Wann ist jemand alkoholkrank? Denn andererseits, denke ich, gehört der Alkoholgenuss wie auch der Genuss anderer Suchtmittel ja zur menschlichen Kultur. Ich würde sagen, man kann nicht einfach sagen, das muss alles weg, das darf alles nicht sein. Aber wann wird Krankheit?
Ja, die Grenze von Alkoholgenuss zu übermäßigem Alkoholkonsum ist natürlich fließend. Ja, man kann das nicht so genau definieren. Ja. Auch ich würde nie über jemanden sagen, er ist Alkoholiker oder Alkoholikerin. Ja. Das würde ich nicht machen, sondern derjenige selbst kann das für sich erkennen. Dann ist das möglicherweise ein Gewinn und er kann etwas dagegen tun. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Nicht nur bei AA, sondern bei vielen anderen Gruppen, bei Beratungsstellen, Therapien und so weiter. Weniger gibt es da für die Angehörigen. Ja, da gibt es deutlich weniger Hilfe, obwohl es viel mehr Angehörige gibt als trinkende Alkoholiker. Ja, jetzt, wo ist die Grenze? Es gibt von der Weltgesundheitsorganisation so eine Einschätzung, ja, die sagt dann, riskanter Alkoholkonsum ist jeder Alkoholkonsum in höheren als risikoarmen Mengen wird als riskanter Konsum bezeichnet. Denn das Risiko für Erkrankungen steigt deutlich an. Dazu zählt auch das Rauschtrinken, das heißt größere Mengen Alkohol auf einmal zu trinken. Bei Frauen spricht man von Rauschtrinken, wenn sie 4 Gläser oder mehr zu einem Anlass trinken, bei Männern, wenn es 5 Gläser oder mehr sind. Das ist das Rauschtrinken. Dann ist das definiert, wenn man täglich mehr trinkt als, und das ist bei Frauen und Männern etwas unterschiedlich, bei Frauen heißt es 0,3 Bier, also 0,3 Liter Bier, bei Männern sind es 0,6. Bei Wein sind es bei Frauen 0,125, bei Männern ist es Wein 0,25. Das sind alles so Zahlen, ja, jeden Tag das getrunken, dann gibt es schon einen riskanten dann spricht man von einem riskanten Alkoholkonsum. Wobei, ja, warum ist es unterschiedlich bei Frauen, bei Männern? Das ist wohl so, dass Männer, jetzt klingt das saublöd, mehr vertragen. Nee, das liegt auch an der Muskelmasse und, ja. Mhm. Also es ist einfach so definiert von der Weltgesundheitsorganisation. Das sind jetzt rein die Mengen, ja. Wobei, ich denke, das kann man nicht alleine heranziehen, ja. Jemand, der regelmäßig trinkt, möglicherweise wird er nicht krank durch den Alkohol. Wobei Alkohol wirkt natürlich auf die inneren Organe, ja. Er wirkt auf die Nerven, regelmäßig und in größeren Mengen getrunken. Wir kennen das, es gibt dann schlimme Erkrankungen, möglicherweise auch Veränderungen im Gehirn, Korsakow bis zum Korsakow, wo es keine Orientierung mehr gibt und so weiter und so fort. Also ganz schlimme Erkrankungen durch Alkohol. Ja. Viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind zurückzuführen auf Alkohol, Herzinfarkte, alkoholbedingt. Ja.
Ich denke aber, Weltgesundheitsorganisation, haben Sie gesagt, da geht es auch um die körperliche Krankheit, die durch Alkohol beeinflusst wäre oder verursacht werden kann. Bei diesen Mengen muss ich auch sagen, da ist vielleicht das jeden Tag auch wichtig, das regelmäßige Trinken, weil ansonsten, also ich trinke nach meinem Chorauftritt gern mal 2 halbe Liter Bier, das wäre schon die doppelte Menge eines, die ich trinken
würde. Und schon ist es riskant.
Ja, das wäre dann schon riskant. Ja, ja. Okay. Ja. Ich finde aber es auch wichtig, die Frage, wie weit der Alkohol mein Leben beeinträchtigt, entweder, dass ich nicht mehr so gut lebe, dass ich mich zurückziehe, dass ich bei der Arbeit Fehler mache, oder auch die Frage, ja, dass der Alkohol sozusagen eine große Rolle im Leben spielt. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn irgend so eine Sucht oder irgend so was das ganze Leben bestimmt und meine Gedanken 3/4 des Tages darum sich drehen, wo kriege ich den nächsten Alkohol, dann ist, denke ich, wirklich, das ist gefährlich, das ist gefährliche Sucht. Also ich würde es auch nicht so sehr an der reinen Menge festmachen, weil es gibt bestimmt in Weingegenden Menschen, die wahrscheinlich mehr als das 1/4 pro Tag trinken und die aber noch ein ganz gutes Leben dafür können.
Ja, natürlich, das gibt es, ne? Wobei beim Alkoholismus muss man auch noch bedenken, dass es ja nicht nur diese körperliche Abhängigkeit ist. Also der Körper verlangt ja dann nach Alkohol, schreit nach Alkohol. Deswegen auch das Kreisen um den Alkohol dann letztendlich. Es gibt auch eine psychische Komponente. Ja? Also für mich ist es immer so, wenn ich Alkohol trinke, oft in Gesellschaft, ja, weil dann geht's mir ein bisschen leichter so von den Lippen und ich fühle mich ein bisschen wohler, ja, das ist angenehmer. Und wenn ich das dann aber benutze, ja, um vielleicht auch am Arbeitsplatz besser zu sein oder vermeintlich besser zu sein, ja, und dann wird's gefährlich, ja, das ist einfach der Punkt.
Sie hören Soziales, Familie und Arbeit bei Radio Darmstadt in unserer letzten Gesprächsrunde mit Gästen von der Gemeinschaft Al-Anon. Geht es jetzt um die Gruppensitzungen? Was können diese Sitzungen, wie können die Angehörige, Freunde, Bekannte von alkoholkranken Menschen helfen? Wie verlaufen solche Sitzungen? Was sind die Besonderheiten dabei?
Ja, also da gibt es im Prinzip keine Besonderheit, außer dass wir uns große Mühe geben, nicht dazwischen zu reden, wenn jemand von seinen Erfahrungen berichtet. Also wenn jemand das Wort hat, darf er auch aussprechen. Und wir kritisieren nicht, wir kommentieren nicht. Denn es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie eine richtige oder falsche Vorgehensweise daraus schälen. Denn jeder soll ja für sich den Weg suchen und finden, eventuell auch ausprobieren, der eben halt zu einer Befreiung von diesem Druck, den Alkoholismus verursacht.
Ich finde schon was Besonderes, dass Sie zum Beispiel sagen, wir diskutieren nicht, weil normal denkt man, in einer Gruppe wird auch diskutiert, sondern wir tauschen nur Erfahrung aus, hören aufeinander und lernen so natürlich schon ein bisschen miteinander, indem genau. wir von anderen Menschen auch hören. Das ist ja auch, wie Sie auch am Anfang gesagt haben, auch wichtig. Da sind Menschen, die können mich verstehen. Die können meine Situation nachvollziehen, was ja ganz viele Menschen, die sowas nicht erleben, einfach nicht können.
Ja, das ist auch erstaunlich, wie wenig Verständnis dafür ist, was die Familie durchmacht, wenn einer trinkt. Und es ist ja auch so, dass immer auf den Alkoholiker oder die Alkoholikerin mit dem Finger gezeigt wird. Wenn die das nicht machen würde, dann wäre ja bei uns alles in Ordnung. Und das ist es ja nicht mein Ansatz, weil ich verstanden habe, dass auch ich in der Reaktion auf dieses Geschehen Dummheiten mache.
Ja, wie ist das mit Gruppen in Deutschland? Sie hatten schon angedeutet, was es da gibt. Vielleicht jetzt, weil wir kommen jetzt so ein bisschen zum Schluss auch, dass Sie mal erzählen, wie sich Menschen an Sie wenden können oder wo Sie vielleicht erstmal noch was erfahren können über Al-Anon, über die Präambel, über die 12 Schritte. Das können oder wollten wir auch nicht jetzt alles in großer Breite darstellen, um nicht einfach die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verwirren.
Ja, also es gibt in Deutschland circa 500 Al-Anon-Selbsthilfegruppen. Die stehen allen Ehefrauen, Ehemännern, Kindern, Eltern, Freunden von Alkoholikern offen. Es gibt keine Mitgliedsbeiträge oder Teilnehmerlisten. Die Anonymität aller Hilfesuchenden wird gewährleistet. Ja, und Al-Anon in Darmstadt gibt es jeden Montag im Prinz-Christians-Weg 11 ab 19 Uhr von 19 bis 20.30 Uhr. Es gibt eine weitere Gruppe in der Nähe, das ist in Groß-Umstadt in der Steinschönauer Straße 4b in Groß-Umstadt. Das ist nur jeden zweiten und vierten Freitag um 16.30 Uhr. Aber die beste Information bekommt ihr, wenn ihr Hilfe braucht und Hilfe sucht, über das Internet www.alanon.de. Da gibt es auch einen Meetingsfinder, da könnt ihr eingeben, wo ihr ein Meeting sucht und dann bekommt ihr im Umkreis angezeigt, wo es überall Meetings gibt. Meetings heißt Gruppentreffen, weil das aus Amerika kommt, haben wir das übernommen. Wir sprechen auch von Meetings, hört sich auch professioneller an, wie so ein Gruppentreffen. Ne? Also scheut euch nicht, kommt einfach, probiert's aus für euch und wenn's was ist, bleibt.
Eine kurze Nachfrage zur Homepage Al-Anon. Wird das dann ohne Bindestrich oder mit Bindestrich?
Mit.
Also al-anon.de.
Ja.
Gut, Dankeschön. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie hier in unserer Sendung waren und Ihre Arbeit vorgestellt haben und wünsche natürlich...
Wir bedanken uns auch für die Gelegenheit,
dass es Ihnen gut geht in den Gruppen, dass die Gruppen auch vielen Menschen helfen können, zum eigenen Leben wieder zu finden sozusagen und zu einem glücklichen, möglichst glücklichen Leben zu finden. Das war Soziales, Familie und Arbeit heute bei Radio Darmstadt. Am Mikrofon verabschiedet sich Alexander Pollack. Ich bedanke mich nochmal bei meinen Gästen, besonders auch bei Benjamin für den technischen Support, wie man jetzt neudeutsch sagen wird. Diese Sendung, die wird wiederholt noch dreimal, heute Abend um 23 Uhr, dann um 4 Uhr nachts für Nachtschwärmer und morgen früh um 10 Uhr kommt die Sendung nochmal. Die Reihe Selbsthilfe auf dem Radar geht ja weiter. Und die nächste Sendung ist am Montag, den 2. Januar, also zum Jahresanfang fast, Montag, den 2. Januar, wieder um 17 Uhr mit Gästen von der Gruppe Behinderte und ihre Freunde. Also eine Hilfsorganisation für Menschen, die jetzt mit Beeinträchtigung genannt wird, aber der klassische Begriff ist immer noch, glaube ich, CBF, Club Behinderte und seine Freunde. Die gibt es ja hier in Darmstadt, haben wir auch eine relativ große Zentrale und ich erwarte also Menschen von diesem Club. Nach dieser Sendung folgt der Adventskalender von und mit Benjamin. Ich wünsche Ihnen und euch am Sender noch viel Freude, eine schöne Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Bleiben Sie dran bei Radio Darmstadt.